Vorige Woche mit diesem Petrus Lombardus, der ist Mitte des 12. Jahrhunderts gestorben, und seinen Sentenzenbüchern unsere Auseinandersetzung mit einer bestimmten Phase, also eben dem 12. Jahrhundert, abgeschlossen und den Weg eingeschlagen zu dem sogenannten Hochmittelalter. Ich habe Sie da insbesondere darauf aufmerksam gemacht, sehr flüchtig, aber welche Dimensionen des ökonomischen, des sozialen, des technologischen Wandels da für uns eine Rolle spielen. Also das geht wirklich über eine sehr große Bandbreite von ökonomischen Veränderungen, über das Format der Bücher, dass die Bücher kleiner werden und was das zu bedeuten hat, und bis zu den neuen Konstellationen von Kirche und Stadt und den Bauprojekten. Und schließlich haben wir uns dann auf die Entstehung der Kathedralschulen und der Universitäten konzentriert. In Wien feiern wir ja in 2 Jahren das 650-Jahr-Jubiläum, aber das ist eben relativ spät, das ist schon so gute 130 Jahre nach den ersten richtigen Universitätsgründungen in Italien, England, Frankreich. Und da mit dem Zusammenhang haben wir dann auch ein bisschen über die Struktur der Curricula gesprochen, der Lehrpläne, die ja von Universität zu Universität recht verschieden sein konnten. Aber aus philosophiegeschichtlicher Sicht ist das wesentliche Ereignis, externe sozusagen greifbare Ereignis, das sich in der Phase zwischen, also im späten 12. und Beginn des 13. Jahrhunderts, das wesentliche Ereignis, das sich da abspielt, das ist eben diese sogenannte zweite Welle oder neue Welle der Aristoteles-Rezeption. Da geht es einfach darum, dass jetzt noch zu der Kategorienschrift die anderen, also Kategorien und die Interpretationen waren bekannt, also eben die anderen logischen Schriften dazu kommen, das heißt vor allem die beiden Analytiken. Da reden wir dann noch drüber, aber auch vor allem die Physik und die Metaphysik. Also wir werden in der nächsten Stunde beginnen, ein bisschen einen thematischen Schwerpunkt, der dann nicht so zeitlich fixiert ist, sondern über eine längere Spanne geht, über Naturphilosophie zu sprechen. Und da habe ich Sie ja schon vorige Stunde darauf aufmerksam gemacht, dass eben bei diesem Theorie von Chartres, überhaupt in der Schule von Chartres, das Interessante ist, dass das so quasi die höchst entwickelte Naturphilosophie oder Physik eben ist, die es da noch vor dieser Aristoteles-Welle gibt und die sich eben dadurch die man eben dadurch fassen kann, dass man sagt, von diesen 7 freien Künsten wird eben dort und auch an der einen oder anderen sonstigen Stelle in Europa, wird das Quadrivium berücksichtigt. Wenn man hier von Physik spricht, müssen Sie immer bedenken, dass da sehr vieles von dem, was wir heute Physik nennen, nicht mit ihm begriffen ist, und was aber nicht bedeutet, dass das nicht vorhanden gewesen wäre. Also sehr vieles von dem, was wir heute als die eigentliche Hauptgebiet der experimentellen Physik oder der Mechanik nennen würden, vieles von dem hat sich außerhalb sozusagen dessen abgespielt, was man als Naturphilosophie bezeichnet hat, und eben ist in den handwerklichen Künsten zu Hause gewesen. Da gibt es natürlich, dann teilweise sehr, sehr, sehr eigentümliche Abgrenzungen oder Trennlinien, das hört auch nicht auf, das gibt es dann auch im Hochmittelalter noch. Weiß ich, dass zum Beispiel Fragen der Ballistik sozusagen dann eher in das Interesse der philosophischen Physik oder Naturphilosophie hineinreichen, einfach aus dem simplen Grund, weil da ganz bestimmte handfeste Probleme in der Abgleichung mit Aristoteles, Lehre von der Bewegung, auftauchen, während andere während andere Fragen, die für uns da durchaus kontinuierlich in einem Kontinuum dazu stehen, einfach woanders verhandelt werden. Also was ich zum Beispiel Hebemaschinen oder solche Sachen, die mit also die mit direkteren technologischen Anwendungen zu tun haben. Die Kriegskunst ist da so ein Gebiet, auf dem alles vorhanden ist, also das sehr integrativ ist. Entscheidend für diese neue, für dieses neue Interesse, für diese bessere Bekanntschaft mit dem Werk des Aristoteles, der entscheidende Faktor, historisch der entscheidende Faktor dabei, ist die Tradition seiner Philosophie in der arabischen Welt. Das ist ein, ich sage da quasi nichts dazu. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass die Frau Sheikh al-Aslamzadeh, die auch so einen Kurs da hält, ein großes Gewicht drauf legt und wirklich kompetent ist und dass das eine sehr erfreuliche Sache ist, dass diese Tradition in so einer Vorlesung mal ausführlicher behandelt wird. Und wenn ich diese Vorlesung noch einmal halten sollte, würde ich mich da auch ein bisschen mehr beschäftigen, aber jetzt habe ich einfach einen anderen Plan. Im 11. Jahrhundert, müssen Sie sich vorstellen, ist das ganze nordöstliche Mittelmeer, der Süden Spaniens und auch zum Beispiel Sizilien, islamisch. Und in der Zeit bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts sind diese Gebiete sozusagen rückerobert worden. Und diese Rückeroberung dieser Gebiete von den Christlichen, durch die christlichen Staaten, das ist der eigentliche Schub, in der kulturellen, das ist ein Kulturschub gewesen, also die Rückeroberung. Solange die Araber da gesessen sind und Macht gehabt haben in den Städten und in den Regionen, war das nicht so, sondern in dem frei geworden ist dieses Potenzial, dass diese Kultur sozusagen als ein Potenzial für die christliche Kultur im Zuge der Rückeroberung. Man muss aber schon bedenken, dass die relevanten wissenschaftlichen und auch philosophischen Inhalte und auch theologischen Inhalte, die da vom lateinischen Europa aufgenommen worden sind in dieser Phase, natürlich nicht genuin arabisch sind, sondern die Araber haben, das ist für die Araber selbst ein Import gewesen. Also wenn man sagt, die arabische Philosophie und Wissenschaft hat da diese große Rolle gespielt, dann sind die sozusagen eine Transferinstanz, eine Vermittlungsinstanz hauptsächlich gewesen. Die haben eben da eine Kultur entwickelt auf der Basis von Überlieferungen, die sie aus dem Iran und überhaupt im Oströmischen Reich selber rezipiert haben, über Jahrhunderte hinweg. Und da hat es eben schon vorher also eben immer sehr, sehr große Bibliotheken zum Beispiel gegeben, in Gegenden, die wir heute nicht sozusagen als das Zentrum, als das kulturelle Zentrum oder als kulturelle, wie soll man sagen, Brennpunkte Europas bezeichnen würden. Im Nordosten des Iran, im heutigen Usbekistan zum Beispiel, die Stadt Bukhara. Also dort hat im frühen 11. Jahrhundert Avicenna gelebt. Dort gab es eine riesige Bibliothek sehr früh, die viel, viel größer war als alles, was da im christlichen Europa da sozusagen benutzt worden ist. Und von dort müssen Sie sich vorstellen, von diesem Nordosten des Iran, sozusagen in einer Art von unterbrochenem Gürtel oder so, bis Cordoba, wo im 12. Jahrhundert dann Averroes im Rushd gelehrt hat, gab es da sozusagen so eine Präsenz von einer Kultur, die diese Klosterkultur, die wir beschrieben haben, oder sozusagen mit der lange Zeit eben keinen Kontakt hatte. Aber Mitte des 13. Jahrhunderts ist dann in Europa mehr oder weniger das Gesamtwerk des Aristoteles, natürlich auch noch viele andere Sachen, übersetzt vorhanden gewesen. Also die Übersetzungen, die dann da waren, die lateinischen, das waren eben zu einem gewissen Teil Übersetzungen aus dem Arabischen, aber zum Teil natürlich auch Übersetzungen aus griechischen Quellen, die von den Arabern sozusagen erhalten worden waren. Und natürlich denen ihre eigene ganz, ganz wichtige Interpretations- und Kommentarliteratur und Tradition. Wobei man sagen muss, dass einerseits ein ganz bedeutender Unterschied zu den, wie soll man sagen, Perspektiven der Tradition, ein ganz bedeutender Unterschied in den Perspektiven des Tradierens sozusagen dadurch gegeben ist, dass das hauptsächlich oder bis zu einem sehr, sehr großen Teil Ärzte waren. Also das sozusagen, sofern man, also das hat sich ja dann auch sehr stark ausgewirkt, dass da ein naturwissenschaftliches Interesse vor allem, ein wissenschaftliches und naturwissenschaftliches Interesse an den Schriften des Aristoteles, diese Kommentatoren und diese Überlieferungstätigkeit motiviert hat. Und dieses naturwissenschaftliche Interesse war eines, das sehr, sehr stark von der Medizin her geprägt war. Also die sozusagen viel stärker als in unserer Tradition dominierende Naturwissenschaft, die diesen Zugang geprägt hat, war die ärztliche Kunst und die Medizin. Aber natürlich auch in einem ähnlichen Maß wie im christlichen Europa, natürlich auch die Theologie. Nicht? Also es war ein theologisches Interesse an diesen philosophischen Schriften, aber es war auch, und das ist ein ganz signifikanter Unterschied, eben ein medizinisches Interesse. Auf das 9. Jahrhundert, Al-Kindi, 10. Jahrhundert Al-Farabi und dann Avicenna, Averroes, das sind sozusagen die allergrößten Namen, die es da gibt. Da lesen Sie einfach, da ist aber eigentlich, na, da ist eigentlich praktisch nichts drinnen. Es gibt ja von dem Flasch, noch ein anderes Buch. Wie heißt das? Das philosophische Denken im Mittelalter. Das ist ein bisschen dicker. Und da, also das müssen Sie nicht lesen, aber dort gibt es ein Kapitel, das ist ein bisschen ausführlicher über die islamische Philosophie. Wie gesagt, wir lassen das einfach links liegen. Ein wichtiger Name, den Sie sich merken müssen, also die Namen von diesen Leuten sollte man schon wissen. Ein Name, mit dem wir wieder in sozusagen die christliche europäische Tradition zurückkommen und den Sie sich auf jeden Fall unbedingt merken müssen, weil das sonst eine Bildungslücke ist, wenn man den nicht kennt. Das ist sozusagen ein Unterschied zwischen den Leuten, die irgendwie über Philosophie plaudern und solchen, die wenigstens mal eine Vorlesung gehört haben. Das ist Wilhelm von Mörbecke. Wilhelm von Mörbecke, das ist ein Flame, der hat im 13. Jahrhundert gelebt, von 1215 bis 1286, war ein Dominikaner, hat längere Zeit in Italien, dann auch in Griechenland gelebt, wo er gestorben ist. Und das ist einer der wichtigsten, sozusagen Aristoteles Kommentatoren und Übersetzer. Der hat sozusagen eine Aristoteles-Ausgabe hergestellt und auch spätantike Aristoteles-Kommentatoren übersetzt, wie Alexander von Aphrodisias, Philoponus, über den wir bei einer späteren Gelegenheit nochmal reden werden. Also den müssen Sie sich merken, das ist sozusagen einer der großen Aristoteles, der ist sozusagen auf der anderen Seite, nicht? Also wenn man sagt, man hat da diese arabischen, islamischen Philosophen auf der einen Seite und zu einer Rezeption kann ich mir zwar, nicht? Dann ist die herausragende Figur quasi auf der christlichen Seite ist dieser Wilhelm von Mörbeke. Das ist es ist schon gut, wenn man sich den Namen auch merkt und nicht nur Thomas von Aquin. Also wie gesagt, im 13. Jahrhundert gab es dann eben diese Präsenz des Aristoteles, auch die Ethik, Physik, die Parva Naturalia, die wichtige Schrift über die Seele, die Anima, das war alles da. Es hat in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts dann, wie sagt man denn da dazu, Friktionen. Also die Rezeption war nicht völlig friktionsfrei. Da hat es ihm dann noch diese Sache gegeben, wo ich Sie auffordere, das lesen Sie selber, dieses kleine Stückchen da bei dem Flasch über diese verbotenen Thesen gegen die Aristoteliker. Und Thomas von Aquin selber hat da mal so einen Widerruf machen müssen, einer kleinen, dass er gewisse Sachen nicht mehr behaupten wird. Aber das hat sich dann auch wieder gelegt, ja, so quasi. Also das werden wir dann unter bestimmten einzelnen Aspekten später nochmal besprechen. Was ist das jetzt von diesen Schriften, was uns da hauptsächlich interessiert? Wie gesagt, ab nächster Stunde die Physik. Heute nochmal ein bisschen die beiden sogenannten Analytiken. Also das sind zwei Werke des Aristoteles, die Analytica Priora bzw. Posteriora. Und diese Analytica Priora, das ist eigentlich der zentrale Text seiner Logik. Ja? Da habe ich ja schon vor ein paar Stunden mal darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, das ist eben eine sehr eigentümliche Sache, dass die im frühen Mittelalter sozusagen immer nur diese Kategorienschrift hatten und sich dann selber dann Überlegungen zurechtgebastelt haben, wie man rechtfertigen kann, dass die Fragestellung der Kategorienschrift eigentlich die zentrale Fragestellung der Logik ist, was aber mit dem Selbstverständnis des Aristoteles nicht übereinstimmt. Wenn man sozusagen aus der Sicht des Aristoteles verstehen will, was Logik überhaupt ist, dann kann man das nur von seiner sogenannten Syllogismus-Theorie aus verstehen. Also eben von dieser Schrift, die erst sehr spät dann da so voll rezipiert worden ist. Die ersten Analytiken, die erste Analytik, Analytica Priora. Also das ist die Lehre vom Schluss. Während dieser Text die Kategorien ist, die Lehre von den Termen, die in einem Aussagesatz verbunden werden, während die Schrift De Interpretatione oder Perihermeneas eben die Schrift vom Satz ist. Also so, da hat man diese, dann später eben diese klassische Einteilung, dass es in der Logik drei Disziplinen gibt, die Lehre vom Schluss, die Lehre vom Satz und die Lehre vom Begriff, was man sich so vorstellen kann, dass das eben sozusagen von der größten Einheit sozusagen durch Teilung zu den jeweils kleineren geht. Man sagt, ein Schluss in der aristotelischen Syllogistik besteht aus drei Sätzen, ein Satz besteht aus zwei Termini, die durch diese Copula verbunden sind. Und da kann man dann auch gut sehen, wie die Leute sich vorstellen konnten oder sich einreden konnten, dass die Kategorienschrift das Wesentlichste ist, weil sie gesagt haben, das sind ja die Fundamente, diese Termini, aus denen alles andere aufgebaut ist. Aber das funktioniert eben nicht. Ne? Das ist nicht die Auffassung des Aristoteles. Während dieses andere Buch, die Analytica Posteriora, eine Wissenschaftstheorie ist. Ja? Also man könnte, ich habe diesen Begriff schon mal erwähnt, unter dem man da sozusagen eine größere Gruppe von theoretischen Schriften des Aristoteles zusammenfasst, das sogenannte Organon. Ne? Man könnte dieses Organon so beschreiben, dass es da einen Kern gibt, das ist die Logik, und das hat eben diese drei Teile. Schluss, Satz, Begriff oder Term, wobei das eben Schluss sind die erste Analytik, der Satz, die Interpretationen, das sind sozusagen die und das ist die Kategorienschrift. So, und das ist sozusagen das Zentrum. Und dann gibt es da dazu sozusagen zwei große Anschlussteile in diesem Organon. Das eine ist die Wissenschaftstheorie und das andere ist, was für eine Disziplin hängt noch stark von der Logik ab? Die Rhetorik. Ne? Und die beiden hängen sozusagen genau genommen nicht einfach irgendwo da dran, sondern die hängen beide da an der Lehre vom Schluss dran. Das ist sozusagen, und in der Rhetorik, da kann man dann noch verschiedene Schriften dann mit verschiedenen Schwerpunkten voneinander unterscheiden. Also da gibt es dann eine eigentliche Rhetorik und dann gibt es die sogenannte Topik. Des Aristoteles. Das sind die Sachen, die uns nicht so rasend interessieren. Wofür wir uns jetzt ein bisschen interessieren, das ist diese erste Analytik mit der Frage, was ist ein Schluss? Und da ist eben bei Aristoteles das ist jetzt schon wichtig, das muss man auf jeden Fall wissen. Also wenn man Philosophie studiert, ist das, was ich jetzt sage, etwas, was man auf jeden Fall wissen muss. Nämlich, dass es zwei Ebenen gibt, dass sie zwei Ebenen unterscheiden müssen, auf denen diese Frage beantwortet bzw. verstanden wird. Also diese Frage, was ist ein Schluss? Ja? Es gibt zwei Ebenen, auf denen Sie das verstehen müssen. Wenn Sie nicht diesen Unterschied von diesen zwei Ebenen machen können, haben Sie was Wichtiges, ganz was Wichtiges nicht kapiert. Nämlich, es gibt sowas wie eine, nennen wir das jetzt mal eine Initialerklärung von dem, was man da eigentlich will. Was wollen wir eigentlich unter einem Schluss verstehen? Ja? Und da sagt Aristoteles, unter einem Schluss wollen wir etwas verstehen von der Art, ich fange ganz abstrakt an, ja? Also das ist jetzt fast schon eine Nullstufe, die bei Aristoteles schon fast nicht vorhanden ist, aber unter einem Schluss wollen wir etwas verstehen von der Art, dass wenn etwas Bestimmtes gesetzt oder akzeptiert ist, etwas anderes von diesem Gesetzten oder Akzeptierten Verschiedenes mit Notwendigkeit daraus folgt. Dann haben wir es mit einem Schluss zu tun. Mit einem Schluss haben wir es zu tun bei einem, und jetzt sage ich schon was Spezielleres dazu, aber das ist eigentlich, da fängt es eigentlich erst an, ein sprachliches Gebilde, also etwas, was als Sprache existiert. Weil sonst wäre das auch noch irgendwie eine andere Art von Kausalität natürlich, nicht? Ein sprachliches Gebilde von folgender Art. Also ein komplexes sprachliches Gebilde von der Art, dass wenn da irgendetwas einmal fixiert ist, etwas anderes, was von diesem ersten verschieden ist, mit Notwendigkeit folgt. Das ist ein Schluss. Ein Schluss ist etwas von der Sorte, Wer A sagt, muss auch B sagen. Das ist ganz einfach. Ja? Das ist ein Schluss. Das ist das, was wir wollen, dass ein Schluss ist. Die Schlüsse, zum Unterschied von den Gute-Nacht-Geschichten und von Fragen oder von Schmerzensschreien oder sowas, die Schlüsse sind sprachliche Gebilde von dem Typ, wer A sagt, muss auch B sagen. Ja? Ist das verstanden? Also das kann man jetzt in verschiedenen Szenarien und noch immer auf derselben Ebene sozusagen sich deutlich zu machen versuchen. Man kann sagen, das ist etwas von der Art, dass wenn du das eine akzeptiert hast, dann kannst du nicht umhin, auch das andere zu akzeptieren. Ja? Also wenn du zugegeben hast, dass du dick und dumm bist, dann musst du auch zugeben, dass du dumm bist. Das ergibt sich einfach daraus. Oder wenn du zugegeben hast, dass du dünn und dumm bist, dann musst du zugeben, dass du dünn bist. Ja? Oder wenn du zugegeben hast, den Satz, wenn man die Milch zum Kochen bringt, läuft sie über. Und außerdem den Satz zugegeben hast, die Milch kocht, dann musst du auch zugeben, dass sie überläuft. Ja? Also wenn man das hingestellt hat, auftrat hat, rausgegangen ist ins andere Zimmer und man hört dann dieses charakteristische warnende Gurgeln, dann kann man, ohne dass man hingeht, sagen, jetzt kocht es und jetzt läuft es über, da fährt die Eisenbahn drüber. Ne? Also ob ein Deckel drauf war oder nicht, der Deckel hat es hochgekommen. Das, ja? Verstehen Sie, das ist diese Art von, gibst du das eine zu, musst du das andere zugeben. Oder man sagt, ist das eine gesetzt, dann folgt das andere mit zwingender Notwendigkeit. Das ist, das steht in dem Aristoteles, in diesem Text steht das drinnen. Was ist ein Syllogismus? Das Wort Syllogismus heißt Schluss. In Wirklichkeit heißt das Wort Syllogismus nichts anderes als ein Sprachkomplex. Nicht? Ein Syllogismus ist ein Sprachkomplex. Aber was er meint, ist nicht irgendein Sprachkomplex. Es gibt verschiedene. Also zum Beispiel, ich glaube, das kommt bei Aristoteles selber auch vor, die Ilias ist auch ein Sprachkomplex. Oder was ich da jedes Mal von mir gebe am Dienstag in der Früh, das sind auch Sprachkomplexe als Ganzes genommen. Sie können meinen Sprachkomplex dann als MP3 abrufen oder so. Aber was er meint mit Syllogismus, sind eben solche Sprachkomplexe, die so organisiert sind, dass sie zwei Teile haben. Von der Sorte, dass wenn man den einen akzeptiert hat, man den anderen nicht ablehnen kann. Ja? Das ist ganz, ganz entscheidend, dass man das festhalten kann. Und dazu sagt der Syllogismus. Aber das ist besser, wenn man dieses Wort, wenn wir das übersetzen, mit einem deutschen Wort übersetzen und nicht sozusagen das Wort Syllogismus dafür nehmen für diese Erklärung. Nur wenn wir sagen, das ist ein Initialverständnis von dem, was ein Schluss ist. Und diese erste Initialerklärung, das ist die Festlegung eigentlich mehr oder weniger bis auf den heutigen Tag von dem, was der Gegenstand der Logik ist. Also man kann, was Logik ist, vielleicht auch irgendwie anders herum erklären, aber es gibt kein Verständnis von dem, was Logik ist, das so dauerhaft, so fest, so zäh und so verlässlich ist, wie zu sagen, das ist die Lehre oder die Wissenschaft von den Schlüssen. Ja? Genau von dem, die Wissenschaft über genau das, was Aristoteles da erklärt, was ein Syllogismus ist. Das müssen Sie verstehen, genauso wie man zum Beispiel, wenn man sagt, was ist die Physik? Da kann man auch sehr darüber streiten, was Physik eigentlich ist. Und der Physiker wird Ihnen wahrscheinlich sagen, oder viele Physiker werden Ihnen, nicht jeder, aber viele Physiker werden Ihnen wahrscheinlich sagen, na, das kommt sehr darauf an, wen von uns Sie fragen. Ne? Weil das in so viele Spezialdisziplinen zerfällt. Aber auch da in der Physik hat Aristoteles seiner Auffassung von physikalischer Theorie so eine Initialerklärung vorangestellt von dem, worum es da eigentlich geht. Und die lautet bei der Physik, die Physik ist einfach die Wissenschaft, die sich mit den Regelmäßigkeiten in der Veränderung der Dinge beschäftigt, soweit die an den Dingen selbst liegt, diese Veränderung. Und dieses sozusagen, dass die Physik, was mit der natürlichen Bewegung, wie man auch sagen könnte, zu tun hat, das ist auch eine sehr, sehr haltbare Angelegenheit. Das ist bei Isaac Newton im Grunde eigentlich noch das Gleiche. Nicht? Physik ist eben die Wissenschaft, die sich mit der sogenannten natürlichen Bewegung, mit den Gesetzen der natürlichen Bewegung, also mit den Gesetzen der Dinge, soweit diese Gesetzlichkeit in ihnen selbst liegt, beschäftigt. Weil es gibt natürlich auch Veränderungen und Bewegungen der Dinge, die nicht in ihnen selbst liegen. Das war für Aristoteles eine wichtigere Unterscheidung vielleicht, als sie für uns heute ist. Aber diese Unterscheidung ist auch für uns noch immer ganz gut, um zu verstehen, was Physik eigentlich ist. Und in einer ähnlichen Vorläufigkeit fixiert sozusagen diese Erklärung etwas gesetzt, etwas anderes daraus mit Notwendigkeit, was der Gegenstand der Logik ist, auch wenn es tausenderlei verschiedene logische Theorien gibt. Haben Sie das verstanden? Ja? Jetzt, bevor ich den nächsten Schritt mache, bevor ich zu der zweiten Teil meiner großen Unterscheidung komme, mache ich eine kleine Fußnote. Die ein bisschen was mit der Verbindung von Logik und Rhetorik zu tun hat. Also auch wenn man jetzt gar nicht weiter redet, sondern nur das gehört hat und einfach sich nie vorher, wer von Ihnen hat denn schon eine Einführung in die Logik bei uns besucht? Ja, na, das ist eh gut. Ja. Also auch wenn man sowas nie besucht hat oder sich mit solchen Sachen nie beschäftigt hat, kann einem ja folgende Frage kommen, wenn man das hört. Der sagt da, etwas in der Sprache, eben ein Gebilde von der, dass wenn ich das eine akzeptiert habe, ich das andere auf jeden Fall auch akzeptieren muss. Da kann natürlich jemand kommen und sagen, diese Situation kann ich immer vermeiden. Im Grund brauche ich mich nie in so eine Situation begeben. Ich kann immer, wenn ich eine bestimmte Sache akzeptiert habe, und der andere sagt mir drauf, dann musst du auch das akzeptieren, kann ich sagen, nein, mache ich einfach nicht. Geh raus und mach die Tür zu. Ja? Also ich kann immer sagen, wenn einer zu mir sagt, jetzt haben Sie doch das akzeptiert und das akzeptiert und das, dann müssen Sie doch eigentlich auch akzeptieren, das, das und das, nur zu Ihrem Vorteil des Unterschreibens. Und ich sage, ja, kann schon sein, aber ich will nicht. Na? Oder es ist auch möglich, dass in jeder Situation, in jeder, jemand sich so fühlt, dass in jeder Situation, wo jemand sagt, wenn du das und das akzeptierst, musst du das und das auch akzeptieren, sagt, ich akzeptiere aber das Erste nicht. Na? Ich akzeptiere es nicht und du kannst deine ganze Sache auf den Hut stecken. Na? Er sagt, wenn du akzeptierst, dass das und das, weiß ich zum Beispiel, dass alle Zeugnisnoten gerecht nach bestem Wissen und Gewissen gegeben werden, also gut, das muss sowieso niemand akzeptieren, aber jetzt, wie soll man sagen, wenn du akzeptierst, dass wenn zwei Punkte auf einer Geraden gegeben sind und der eine ist links vom anderen, dann muss er eigentlich auch zugeben, dass der andere rechts vom ersten ist. Ne? Ich sage, nein, das akzeptiere ich einfach nicht. Ne? Ich muss das ja nicht akzeptieren. Ich muss da gar nichts zugeben. Also kannst du die ganzen anderen Sachen vergessen, die du daraus folgen willst. Das ist sehr wichtig, dass man sich klar macht, dass diese Art von Einwand möglich ist. Ja? Also, dass das eine Stellungnahme ist, die man, der Sinn, sozusagen, die Frage ist, der unterscheidet, was für ein Unterschied tritt da hervor? Da tritt der Unterschied hervor zwischen einer strukturellen Bestimmung von Notwendigkeit, ist das eine Gesetz, folgt das andere, und dem, was man so quasi das Zwingende einer Überzeugung nennt. Was zwingt mich sozusagen wirklich etwas Bestimmtes zuzugeben? Was ist es, was mich wirklich zwingt? Also zum Beispiel bei den meisten Menschen ist es ja so, dass wenn man sozusagen erreichen will, wenn man Überzeugungsarbeit leisten will, die dazu führt, dass die Gesprächspartner, eine ganze Gruppe oder einzelne Menschen eine bestimmte Sache akzeptieren, dann ist es immer eine interessante Übung, sich vorzustellen, welche Argumente man dafür bei dieser Überzeugungsarbeit am besten ins Treffen führt. Also dann ist es eine gute Übung, genau zu versuchen, dieser Idee des Syllogismus gerecht zu werden und sich zu fragen, was muss ich denn sozusagen denn dazu bringen, dass er akzeptiert, damit er mal das, was ich will, auch akzeptiert. Also wenn ich will, dass er jetzt sozusagen ein Vertreter der Meinung Y wird, dass ich dann schaue, was ist denn das, was ist denn das X, was am naheliegendsten ist, dass er akzeptieren wird, wo ich dann sagen kann, wenn du das akzeptierst, musst du auch das Y akzeptieren. Ja? Das ist ja klar. Aber so funktioniert es nicht, sondern meistens tut er das Y deswegen akzeptieren, weil ihm ein 100 ergeben hat. Das wirkt viel stärker. Na? Also auch in der Politik wird das in dieser handfesten Weise in bestimmten Regionen von Europa tatsächlich so gemacht. Dass ich sage, statt dass man ein Argument gibt, gibt man immer ein 100er. Ne? Oder man sagt, ansonsten du. Ja, so, also ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Also, das wirkt ja viel stärker. Also was Sie wissen müssen ist, der interessante Punkt ist der, wozu ist diese Idee mit dieser notwendigen Folgerung eigentlich da? Die ist dazu da, dass wenn man eine Argumentation sucht, um jemanden zu einer bestimmten Einstellung zu bekehren oder von einer bestimmten Auffassung zu überzeugen, dass wenn man eine Argumentation sucht, man diesen Prozess des Suchens der Argumentation rationalisieren, formalisieren und effektiver gestalten kann. Weil durch diese Definition von der notwendigen Folge klar wird, dass es so quasi als Komplement darauf ankommt, etwas herauszufinden, was der andere wirklich akzeptiert, welche Überzeugungen er wirklich hat und sozusagen eine Brücke zu suchen, wie man von diesen Überzeugungen, die er faktisch hat, argumentativ zu dem kommt, was man will, dass er glaubt. Verstehen Sie? Also das ist eine Rationalisierung eines Prozesses, der natürlich vorher auch schon rationalisiert worden ist, aber auf völlig andere Weise. Der sozusagen bei Aristoteles nicht nur rationalisiert, sondern auch theoretisiert wird. Die Sophisten, die Überzeugungskünstler, haben ein großes Repertoire von solchen von Tricks und so weiter gehabt, wie man das machen kann und so. Aber was Aristoteles mit dieser Vorstellung von Schluss geleistet hat, ist, dass er ein Verfahren sozusagen in Aussicht stellt, in dem man solche Fragen beantworten kann, unabhängig von der konkreten Sprechsituation. Das ist der entscheidende Punkt. Dass er sagt, ich gebe euch sozusagen ein formales Rüstzeug, wie ihr durch Untersuchung der Sprache selbst, der Sätze selbst, um die es geht, sozusagen feststellen könnt, wie wenn das eine akzeptiert ist, das andere mit Notwendigkeit folgt. Ja, es handelt sich ja bei dem ganzen Schluss um ein Stück Sprache, und zwar sozusagen Sprache ohne Sprecher. Ne? Sprache als solche. Da steht der Satz, alle Menschen sind sterblich. Es ist ganz wurscht, wer das sagt oder warum das sagt. Es geht nur um diesen Satz selber. Oder einiges Obst ist Kernobst oder solche Sachen. Ne? Das ist einfach als Sprache da, und jetzt schaut man, was auf der Ebene der Sprache selbst, daraus, dass jemand das akzeptiert, etwas anderes davon Verschiedenes mit Notwendigkeit folgt. Ja? Ist das halbwegs kapiert? Ungefähr. Ja? Und sozusagen die Beziehung, die da zur Rhetorik besteht. Der nächste Schritt, der andere Teil der großen Unterscheidung. Wir sind auf Teil 1 dieser großen Unterscheidung gewesen und haben festgestellt, diese Initialerklärung von dem, was ein Schluss ist. Ein großes Stück Sprache von Theater, wenn das eine akzeptiert ist, das andere mit Notwendigkeit folgt. Und haben gesagt, das ist der Gegenstand der Logik. Was ist jetzt die Aufgabe? Die zweite Ebene betreten wir, indem wir uns die Frage stellen, was ist jetzt die Aufgabe dieser Wissenschaft der Logik? Wie funktioniert die? Was macht die? Die macht das, was jede Wissenschaft macht. Ja? Die Wissenschaft der Logik. Was das genauer ist, werden wir sehen, wenn wir ein paar Worte zu dieser Wissenschaftstheorie verlieren. Aber das kann man schon vorwegnehmen. Was eine Wissenschaft macht, im Unterschied zu irgendwelchen anderen kognitiven Strategien oder so, das ist, dass sie versucht, sozusagen einen Fragenkomplex beantwortbar zu machen aus höchsten und allgemeinen Grundannahmen. Aus höchsten und allgemeinen Grundannahmen und Prämissen. Ne? Also, eine Wissenschaft versucht, eine allgemeine Antwort darauf zu geben, welche Art von sprachlichen Gebilde jetzt eigentlich Schlüsse sind und welche nicht. Also was eine Wissenschaft der Logik leisten soll, ist zum Beispiel, dass wenn jemand kommt und der legt sozusagen einen Satz hin oder einen kleinen Text hin, dass der Logiker dann imstande sein sollte zu sagen, das ist ein Schluss, das ist kein Schluss und so weiter. Ja? Das ist der erste, im Unterschied zu dem, wozu, dass jemand einfach Beispiele gibt. Dass jemand sagt, na, wenn du akzeptierst, wenn du schon zugegeben hast, dass du, was soll man jetzt sagen, reich und unglücklich bist, wenn du das zugegeben hast, dann musst du eben auch zugeben, dass du reich bist, weil aus A und B folgt auch A. Oder wenn du zugegeben hast, aus A folgt B und aus dem A zugegeben hast, dann musst du auch B zugeben. Ne? Das sind Beispiele. Ne? Das sind Beispiele. Da kann auch das einfallen und das einfallen und da fällt einem anderen was anderes ein und so. Da treffen sie sich jeden Freitagabend und zeigen ihre neu gefundenen Schlüsse, ihre notwendigen Folgerungen. Ne? Oder es kommt einmal einer daher und sagt, passt auf, ich bin auf was draufgekommen. Ich habe da nicht nur so viele interessante neue Einzelstücke, sondern ich habe da eine ganze Gruppe. Alle, die von der Art sind, sowieso, wie dieses, wenn aus A B folgt und A auch gegeben ist, dann ist auch B gegeben. Das ist eigentlich mehr als ein Einzelstück. Da ist ja schon wurscht, was dieses A ist und was das B ist. Der hat sozusagen eine Gruppe gleich. Ne? Der hat sozusagen schon eine formale Charakterisierung von dem, was sein Schluss ist. Und einfach sozusagen ein Typ von Schlüssen. Ne? Sehr wichtiger in diesem Einzelfall oder so. Aber was sozusagen die Wissenschaft der Logik will, ist sozusagen aus allgemeinen Grundprinzipien, ne? Sozusagen alle ableitbar zu machen und unterscheidbar zu machen von dem, was kein Schluss ist. Und da gibt es bei Aristoteles eben, das machen wir jetzt nicht mehr ganz kurz, und da können Sie jetzt natürlich verschiedene Theorien aufstellen. Der eine kann sagen, meine Theorie ist die, alle Schlüsse sind von der Art sowieso und sowieso und sowieso. Und dann kommt er mit seiner Theorie und verpackt die in ein Backerl. Und dann kommt jemand und sagt, ich habe deine Theorie studiert, aber ich habe etwas gefunden, das kommt in deiner Theorie nicht vor und ist aber auch ein Schluss. Kannst du doch nicht leugnen. Ne? Was ist dann? Dann braucht man sozusagen eine andere Theorie, Ne? Dann braucht man eine andere Theorie. Und zwar, wenn die erste Theorie okay war, so für ihren eigenen Bereich, dann heißt das, dass die andere Theorie eine stärkere Theorie sein muss. In dem Sinn, dass sie mehr an solchen Schlüssen abzuleiten erlaubt. Ist das auch verständlich? Das ist die Art und Weise, wie in der Logik verschiedene Theorien miteinander konkurrieren. Verschiedene Theorien konkurrieren miteinander so, dass man sagt, die eine Theorie ist gut, aber die zweite kann alles, was die erste kann und noch was dazu. Ja, verstehen Sie das? Natürlich unterscheiden sich verschiedene logische Theorien nicht nur durch dieses Konkurrenzverhältnis, sondern zum Beispiel können sie sich auch dadurch unterscheiden, dass man sagt, wenn ich folgende zusätzliche Annahme einführe, irgendeine externe zusätzliche Annahme, dann ergibt sich ein neues zusätzliches Gebiet auf dem sowas wie notwendige Schlüsse. Ja? So, was, und jetzt ist das Wichtige, der Ausdruck Syllogismus wird in der Geschichte der Philosophie und auch bei Aristoteles selbst in einem zweiten Sinn gebraucht, nämlich nicht nur in dem Sinn, dass er sagt, was so ein Schluss ganz im Allgemeinen ist, sondern auch für die spezielle logische Theorie, die der Aristoteles selber entwickelt hat. Ja? Also Aristoteles selber hat eben zwei Sachen gemacht. Er hat nicht nur gesagt, was der Gegenstand der Logik ist, sondern er hat selber eine Theorie entwickelt. Und die weitere Geschichte der philosophischen Logik spielt sich so ab, dass man sagen kann, im Großen und Ganzen hat man seine Festlegung von dem, was der Gegenstand der Logik ist, bis auf den heutigen Tag bewahrt. Aber seine eigene Theorie darüber, was alles ein logischer Schluss ist, die ist überholt. Die hat zwar sehr, sehr lange gehalten, aber mit der geben wir uns heute nicht mehr zufrieden. Das ist das, was Sie verstehen müssen, diesen Unterschied. Dass wenn man von der aristotelischen Syllogistik spricht, man im Allgemeinen eine besondere logische Theorie meint, die Aristoteles entwickelt hat, um seiner eigenen Definition von Syllogismus gerecht zu werden, dass man aber auch andere Theorien als die aristotelische Syllogistik entwickeln kann, um dieser Eingangsdefinition von Schluss gerecht zu werden. Kapieren Sie das? Jetzt sage ich Ihnen ganz kurz, aber das ist für uns nicht wesentlich, sage ich Ihnen ganz kurz zwei, drei Grundpfeiler dieser eigenen logischen Theorie des Aristoteles. Die logische Theorie des Aristoteles, die Syllogistik, diese zentrale Lehre von den Schlüssen des Aristoteles, basiert auf folgenden zusätzlichen Annahmen. Die kann man jetzt charakterisieren, indem man schrittweise zu dem, was wir da als Schluss vor uns haben, das eine, wer A sagt, muss auch B sagen, ist die allgemeine Form eines Schlusses. Nicht? Und da führen wir jetzt zusätzliche Annahmen ein. Die Annahme 0, sozusagen, die haben wir schon. Dass wir sagen, es handelt sich um Sprache. Es gibt auch Positionen in der Geschichte der Philosophie, die von schlussähnlichen Zusammenhängen außerhalb der Sprache sprechen. Aber das interessiert uns jetzt nicht. Die können für sich, sozusagen zum Beispiel so eine Idee, die Natur selbst entwickelt sich in der Art von Schlüssen oder sowas. Ja? Aber das interessiert uns nicht. Also Sprache. Die Nullannahme ist, es handelt sich um Sprache. Bei dem Komplex handelt es sich um einen sprachlichen Komplex. Annahme 2, dieser sprachliche Komplex, mit dem wir es da zu tun haben, kann immer zerlegt werden in Sätze. Ja, das heißt, für uns ist nur die Zerlegung einer solchen Ganzheit in Sätze interessant. Man könnte, also wenn man sowas hat, wie so einen Zerleger, man könnte ja auch hergehen und ihn gleich in Wörter zerlegen. Ne? Man kann sagen, da haben Sie diese sprachliche Gebilde, alle Menschen sind sterblich, alle Athener sind Menschen, sind alle Athener sterblich. Und man kann sagen, so, das zerlegen wir jetzt in die Worte, alle sterblich, Athener sind und so weiter. Ne? Das nicht, sondern Annahme 1 ist, es zerfällt als nächste relevante Einheit in Sätze, und zwar in Behauptungssätze. Ja? Jeder Schluss ist nach der Auffassung des Aristoteles, der aristotelischen Syllogistik, sozusagen zusammengesetzt aus drei Sätzen, von denen zwei zusammengehören und das bilden, was dieses zuerst Akzeptierte ist, und einem dritten Satz, das ist das, was dann mit Notwendigkeit folgt. Erste Prämisse, zweite Prämisse, Konklusion. Das ist aber schon eine zusätzliche Annahme. Das folgt nicht aus der Eingangsdefinition von Schluss. Aus der Eingangsdefinition von Schluss folgt nur die Zweiteilung. Etwas gesetzt, etwas folgt. Und es ist schon eine Zusatzannahme der aristotelischen logischen Theorie, dass er sagt, das, was da gesetzt ist, ist ein Komplex aus zwei Sätzen, und davon gibt es einen, also jeder Schluss besteht sozusagen aus drei Sätzen, zwischen denen da so eine Grenzlinie besteht. Und dann gibt es noch eine weitere Annahme, das ist jetzt die zweite, echte zweite Stufe, wo er sagt, diese Sätze, aus denen das besteht, ja, die sind von einer ganz besonderen Natur. Das sind überhaupt nicht irgendwelche beliebige Sätze, sondern da kommen nur Sätze eines ganz bestimmten Typus in Frage. Ja? Und zwar nur Sätze von der Sorte, dass sie aus zwei Elementen bestehen, die in einer ganz bestimmten Art von Beziehung zueinander stehen. Also eben dieses sogenannte Subjekt und Prädikat. Nämlich aus zwei Elementen, E1 und E2, von der Art, dass die in jedem Satz, wenn er vorgelegt wird, unterschieden werden kann zwischen einem, über das etwas gesagt wird, und einem anderen, was über dieses erste gesagt wird. Ja? Das ist dieses Merkwort ti katatinos, etwas über etwas, und das ist eine Asymmetrie. Bei jedem Satz muss klar sein, was das ist, worüber etwas gesagt wird, und was das andere ist, was darüber gesagt wird. Ich bin ein Vollidiot. Ich ist sozusagen der Ausdruck, der sagt, worüber etwas gesagt wird, nicht über jemand von Ihnen und überhaupt sonst über ihn, sondern über mich selbst. Und dann wird gesagt, was ich bin. Ein Vollidiot. Ne? Wird selten wirklich geäußert, dieser Satz. Also im Ernst ist das aber auch ein ganz gutes Beispiel, mit dem sich niemand so leicht, sozusagen nicht so ohne weiteres identifiziert fühlen kann. Ja, ist das klar. Und diese zwei Ausdrücke, der worüber und der über den worüber gesagt wird, die sind auf eine von vier verschiedenen Arten miteinander verbunden. Es wird entweder etwas über alle von der Sorte oder über einige von der Welt. So. Also das, was ich Ihnen das klar machen soll, ist, dass das ein unglaublich restriktives System ist. Das ist etwas, was nur Anwendung, ne, diese ganze, in der aristotelischen Syllogistik ist es so, dass Schlüsse, die eigene logische Theorie des Aristoteles ist von der Art, dass solche Schlüsse was Seltenes sind. Das ist was Seltenes. Wir unterhalten uns nicht so. So reden wir nicht. Wenn wir sozusagen diese Kraft nutzen wollen, dieser Notwendigkeit in einer Argumentation, dann müssen wir in vielen Fällen die Art und Weise, wie wir normal reden, erst zurechtbiegen auf sozusagen so eine Form, dass das überhaupt anwendbar ist. Ja? Also es ist sozusagen hochselektiv. Also ein Satz wie, wenn man die Milch erhitzt, dann kocht sie über. Das ist kein Satz, der hier in Frage kommt. Ja? Weil er nicht von der Sorte ist, von einer von diesen vier sozusagen Verbindungen, die er da vorsieht. Über alle oder über keines oder über einige nicht und so. Das ist sozusagen der springende Punkt. Das ist es eigentlich. Also das ist sozusagen, da kommen noch ein, zwei wichtige Sachen dazu, also sehr, sehr wichtige Sachen, aber Aber wie so ein Syllogismus jetzt ausschaut und wie diese Figuren ausschauen und so weiter, das braucht man jetzt nicht erklären. Das ist für uns nicht relevant. Für uns ist nur wichtig, dass man sieht, das ist das Zentrum der Logik, weil das definiert, was überhaupt Logik ist, und dass man erkennen kann, wie sich aus dieser Definition von dem, was ein aristotelischer Syllogismus ist, aus seiner eigenen Theorie, sozusagen die Plausibilität ergibt, dass es in der Logik noch diese beiden anderen Kapitel geben muss. Weil die Syllogismen eben aus Sätzen bestehen und weil die Sätze aus diesen Termen bestehen, deswegen ist es so, dass man sich in der Logik auch noch darüber Gedanken machen muss, was ist überhaupt ein Satz und wie werden die Sätze, die für uns da interessant sind, von anderen Sätzen, von Befehlssätzen, von Bedingungssätzen und so weiter unterschieden. Und dass man sich dann fragen muss, was ist eigentlich die Natur und was sind die möglichen verschiedenen Naturen dieser Sachen, über die da etwas gesagt wird, beziehungsweise die über etwas anderes ausgesagt werden. Da haben wir ja schon sehr, sehr ausführlich drüber gesprochen, in dieser ganzen Entwicklung von dem Boetius bis zu Abelard, über diesen Komplex, der mit der Kategorienschrift und mit den semantischen Fragen zu tun hat. Jetzt holen wir nur sozusagen nach, was bei Aristoteles selbst die Grundlage gewesen wäre. Und jetzt kommt sozusagen der Punkt, der für uns eigentlich interessant ist, nämlich diese Unterscheidung, diese große Unterscheidung dieser beiden sozusagen Anschlussgebiete, Wissenschaft und Rhetorik, ausgehend von dieser Syllogismenlehre. Da gibt es etwas, das ist eine Nominaldefinition von Aristoteles, die aber sehr wichtig ist. Wir stellen uns vor, wir haben so einen Syllogismus. Also das sind diese Dreiergruppen, wie mit diesem alle Menschen sind sterblich und so. Und das kann man rein formal charakterisieren. Nicht? Mit diesem B kommt allen S zu, S kommt allen irgendwas zu und so weiter. Ja? So. Und immer haben wir im Hinterkopf diese Möglichkeit, dass jemand sagt, gut, ja, schön, aber ich akzeptiere das Erste nicht. Nicht? Und dann kannst du mit deinem ganzen Zeug baden gehen. Ne? Weil ja alles so funktioniert, dass wenn du das akzeptierst, dann musst du. Und ich sage aber, nein, brauchst du gar nicht sagen, was ich dann muss. Ich tue das Erste schon gar nicht akzeptieren. Und auf dieser, wenn wir das im Hinterkopf haben, dann erscheint uns folgende Unterscheidung, fundamentale Unterscheidung des Aristoteles, ganz interessant und wichtig, nämlich, dass er, also die Syllogismentheorie als solche ist abgeschlossen, aber ich kann von einem externen Standpunkt aus sozusagen zwei große oder eigentlich drei, aber sagen wir, zwei verschiedene Arten von Syllogismen unterscheiden. Und die nenne ich einerseits den wissenschaftlichen oder demonstrativen Syllogismus und die andere nenne ich den dialektischen Syllogismus. Und zwar liegt der Unterschied darin, dass es bei einem dialektischen Syllogismus einfach nur darauf ankommt, dass die Prämissen plausibel sind. Ja? Also ein dialektischer Syllogismus ist nominal, das ist natürlich nur eine Nominaldefinition, aber ein dialektischer Syllogismus ist einer, bei dem die Prämissen plausibel sind, überzeugend sind. Das heißt, das ist genau das, was ich in dem Szenario mache, was ich vorher beschrieben habe. Wenn ich jemanden zu irgendwas überreden will, dann suche ich zuerst heraus, was der überhaupt für Überzeugungen hat und dann versuche ich unter den Überzeugungen, die er überhaupt hat, also was ihm plausibel sein wird, das zu finden, was in einer geeigneten Beziehung zu der von mir angestrebten Konklusion steht. Und das habe ich Ihnen ja schon mal erklärt, dass das funktioniert über diese sogenannte Topik, ne? Sozusagen so Mittelbegriffe herauszufinden. Was kann die Brücke schlagen zwischen dem, was er eh glaubt und dem, was ich will, dass er glaubt. Also ein dialektischer Syllogismus ist ein Syllogismus mit plausiblen Prämissen. Ein wissenschaftlicher Syllogismus, ein demonstrativer Syllogismus, ist ein Syllogismus mit, was würde man da jetzt sagen? Mit wahren Prämissen. Ne? Ein wissenschaftlicher Syllogismus ist ein ist ein Syllogismus mit wahren Prämissen. Ja? Also wo sozusagen daraus, wo, wenn die Prämissen wahr sind, dann folgt daraus, dass ich die Prämissen akzeptiert habe, auch, dass die Konklusion wahr ist. Wenn die Prämissen nur plausibel sind und nicht wahr sind, dann folgt daraus, dass ich sie akzeptiert habe, dass ich auch die Konklusion akzeptieren muss, aber nicht, dass die Konklusion wahr ist. Ja? Der Weg ist in beiden Fällen der gleiche. Also sozusagen formal funktioniert es immer gleich. Es hängt nur sozusagen von der Qualität dieser Ausgangssätze ab. Wenn sie wahr sind, dann führt der Schluss auch zu einer wahren Konklusion. Wenn sie nur plausibel sind, kann die Konklusion wahr sein oder nicht wahr sein, aber akzeptiert muss sie werden, wenn die Prämissen akzeptiert wurden. So, das ist eine Nominaldefinition, aber es ist klar, dass sie sehr wichtig ist. Vor allem ist sie sehr wichtig, weil sie den Weg öffnet in eine genauere Analyse der Grundlagen sozusagen der Rhetorik. Was sind eigentlich plausible Prämissen und so weiter und so weiter. Das interessiert uns jetzt nicht. Uns interessiert nur der andere Ast dieser Unterscheidung, nämlich die Sache mit den wahren Prämissen. Und was Sie da als erstes verstehen müssen, ist, dass dieser Begriff des wissenschaftlichen Syllogismus oder des demonstrativen Syllogismus, wie das heißt, nicht ausreicht, um zu verstehen, was eine Wissenschaft ist. Ja? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das ist nur sozusagen eine Einstiegsüberlegung in eine Analyse dessen, was eine Wissenschaft eigentlich ist. Denn, also man kann sich natürlich sofort durch Beispiele überzeugen. Ne? Also, mein Gott, also alle Österreicher sind hervorragende Skifahrer, alle Wiener sind Österreicher, alle Wiener sind hervorragend. Also das stimmt nicht einmal. Ne? Das sind ja nicht einmal. Aber jetzt, wenn wir sagen, alle Österreicher, was weiß ich, haben einen Kopf. Und sagt, alle Wiener sind Österreicher. Dann kann man sagen, alle Wiener haben einen Kopf. Das ist natürlich auch etwas, was man in einer bestimmten Weise in Frage stellen kann. Ja? Also, es ist nicht so klar, von was für Gegenständen man da ursprünglich eigentlich redet. Nicht? Also was weiß ich zum Beispiel, wie soll man jetzt sagen, eine Krähenwurzel zum Beispiel, die in Österreich, also ist alles, was in Österreich ist und eventuell auch eine österreichische Herkunftsbezeichnung hat, wenn es ins Ausland geht, also sowas wie ein Passbar, das ist nicht alles gemeint. Nicht? So, also man müsste sagen, es sind die Menschen gemeint und so weiter. Aber so verstehen Sie. Also wenn wir sagen, alle Österreicher haben einen Kopf, alle Wiener sind Österreicher, haben auch alle Wiener einen Kopf, dann ist das schon wahr. Und es sind die Prämissen wahr und auch die Konklusion. Aber es klingt nicht nach Wissenschaft, oder? Also ist sozusagen diese Unterscheidung von dialektischen und wissenschaftlichen Syllogismen bei Weitem noch nicht zureichend, um zu erklären, was eine Wissenschaft ist. Die Fähigkeit, sozusagen solche wissenschaftlichen Syllogismen zu erkennen und zu bilden, ist noch lange nicht die Fähigkeit, sozusagen, die in der Wissenschaft verlangt wird. Jetzt kommen wir zu zwei, drei Charakteristika von dem, was eine Wissenschaft nach der Auffassung des Aristoteles ausmacht. Das ist der Gegenstand dieser anderen Schrift, die da eben vor dem 13. Jahrhundert eigentlich nicht wirklich rezipiert worden ist, nämlich der sogenannten Analytica Posteriora. Eine Wissenschaft. Also eine Wissenschaft muss man jetzt in Bezug auf zwei Achsen sozusagen sehen. Das muss man sehen in Bezug auf diese Achse hier, die wir hier ausgelegt haben. Und da ist eben die Frage, was brauchen wir sozusagen noch? darüber hinaus, dass wir da sozusagen unsere Argumentation an wahren Prämissen und nicht nur an plausiblen Prämissen orientieren. Das ist die eine Achse. Und dann müssen wir uns natürlich orientieren an einer anderen Achse, auf der sozusagen ein Vorverständnis darüber besteht, was eine Wissenschaft ist, unabhängig von diesen logischen Annahmen des Aristoteles. Weil schon längst bevor der Aristoteles sozusagen seine Wissenschaftstheorie und seine Logik entwickelt hat, natürlich gesucht worden ist nach einem Verständnis von Wissenschaft. Und da geht es darum, dieses Verständnis von Wissenschaft in einen Kontext zu bringen von dem, was überhaupt Wissen ist. Also wie sich Wissenschaft von irgendeinem Wissen unterscheidet. Weil wir alle wissen, alle möglichen Sachen, wie zum Beispiel, dass alle Österreicher einen Kopf haben und so, ohne dass wir Wissenschaftler sein müssen. Aber es ist schon wichtig, dass wir diese anderen Sachen auch alle wissen. Ja? Ist das verstanden? Also auf diese zwei Achsen müssen wir uns orientieren. Und wir sprechen zuerst von der zweiten Achse. Auf dieser zweiten Achse ist, sagen wir so, wir wollen ja jetzt nicht über, weiß ich, was für Vorgeschichten in der antiken Philosophie reden. Die Grundannahme des Aristoteles auf dieser zweiten Achse ist die, dass Wissen etwas ist, was gradweise daherkommt. Wissen ist eine Sache, die sozusagen Stufen hat. Also es gibt vieles Verschiedenes, was man Wissen nennen kann, und das unterscheidet sich sozusagen, das müssen Sie jetzt unter Anführungszeichen nehmen, von der Qualität her. Also es gibt sozusagen verschiedene Anforderungen. Was ist die primitivste Art von Wissen, die es überhaupt gibt? Also die unterste Stufe in dem, was man Wissen nennen kann, ist was? Also ist das, was ich jetzt wieder unter Anführungszeichen zufällig weiß, weil ich dabei war. Also das ist dieses Wissen, das die Polizei oder sonst irgendwer aus dem Zeugen eines Autounfalls herauszuholen versucht. Sie sind der Einzige gewesen, der damals dort vorbeigegangen ist. Sie müssen es gesehen haben. Nein, ich erinnere mich nicht. Wir helfen Ihnen, es war eine Frau. Und können Sie sich jetzt erinnern, ob sie einen Hut gehabt hat oder nicht? Und dann denkt er nach und nach und nach und sagt, ja, jetzt fällt es mir ein. Sie hat einen grünen Hut gehabt. So, ne? Er war der Einzige, der es wissen konnte und der es auch gewusst hat, weil er da war, zufällig. Ja? Also das ist sozusagen ein Wissen, das wir einfach deswegen haben, weil es uns geschieht, wie man so sagt. Über diesem Wissen, das wir einfach nur haben, weil wir da haben, erhebt sich auf der nächsten Stufe, oder weiß ich, also das tun wir jetzt nicht so differenziert, was dann die nächste Stufe und die übernächste und die nächste halbe Stufe oder sowas ist, aber etwas, was eben schon mehr ist, in einer signifikanten Weise, ist etwas, was wir Erfahrungswissen nennen können. Ne? Also ein Wissen, das wir haben, weil uns eine Sache oder ein bestimmter Typ von Ereignis immer wieder begegnet ist, oder auch, weil wir, was ein Wissen ist, auf das wir uns verlassen, weil wir es zum Beispiel auch ausprobiert haben. Hier erinnern Sie sich bei dieser Sache mit dem Erfahrungswissen, erinnern Sie sich an diesen Begriff, an diesen Doppelbegriff des Habitus bei Abelard, wie wir über die Universalien bei Abelard gesprochen haben. Und über die besondere Subtilität, mit der er im Vergleich zu Boetius den Abstraktionsvorgang analysiert hat. Dass er sagt, da handelt es sich um einen Habitus, ein Verhältnis, eine Haltung der Dinge zueinander und zugleich um eine konstante Einstellung von uns gegenüber diesen Dingen oder gegenüber diesem Typ von Ereignis. Also dieser Doppelbegriff des Habitus. Das ist das, worum es hier geht, nicht? Beim Erfahrungswissen. Das läuft eigentlich im Grund immer so ab, nicht? Jedes Mal, was weiß ich, wenn die Milch und so weiter, dann kocht sie über und so. Nicht? Dann probiert man das aus und wie, wenn man die Flamme dämpft und so weiter, das muss nicht und so. Ja? Also das ist Das ist Erfahrungswissen. Nicht? Und jetzt könnte man sagen, auf einer nächsten Stufe, also da lassen wir wieder sonst so viele Zwischenstufen aus, könnte man sagen, so etwas wie ein, nicht nur ein Erfahrungswissen, sondern ein systematisiertes und ein lehrbares Erfahrungswissen. Also das ist jetzt dann dieser Unterschied, also wo man sagen könnte, wir haben eine Stufe des zufälligen Wissens, wir haben eine Stufe des Erfahrungswissens, also des bewährten Wissens, könnte man da auch sagen, und dann nähern wir uns einer Stufe des sogenannten Expertenwissens, nicht? Also wo jemand nicht nur eine Erfahrung hat, sondern diese Erfahrung auch sozusagen beschreiben kann, analysieren kann und das Wesentliche, was er in dieser Erfahrung gelernt hat, an jemanden anderen weitergeben kann, so dass das Weitergeben nicht nur auf Nachahmung beruht, sondern in der Weitergabe, in der Lehre sozusagen eine intellektuelle Investition da ist, die diesen Prozess des Weitergebens natürlich auch beschleunigen kann. Ne? Ein Expertenwissen, wobei Expertenwissen heißt eben sozusagen nicht nur eine gesicherte Erfahrung, sondern auch eine durchschaute Erfahrung. Gesicherte und durchschaute und damit tradierbare Erfahrung. Und was heißt tradierbar? In sprachlicher Form. Das ist ein entscheidender Punkt. Nicht? Also, dass eben jemand nicht nur das und das kann und weiß und sozusagen, weil er es weiß, immer richtig reagieren wird in einem bestimmten Typ von Situation, sondern auch wenn eine Situation dieses Typs gerade nicht besteht, genau beschreiben kann, worum es da geht und was man da zu tun hat, wenn die Milch überkocht. Ja? Oder irgendwas zu brennen anfängt oder solche Sachen. Oder wie man sich zum Beispiel eben als Landwirt verhält in der Einstellung auf mögliche Unwetter zu bestimmten Jahreszeiten und so weiter. Solche Sachen sind ja, um die es da hauptsächlich gegangen ist. Also das ist jetzt schon ein sehr viel höherstufiges Wissen. Ein Expertenwissen. Das ist deswegen so, weil, ne, kann einer sagen, das brauchst du gar nicht probieren. Der Experte, die Rolle des Experten ist eben die, dass er zu den anderen sagt, das brauchst du gar nicht ausprobieren. Das brauchst du gar nicht versuchen, das so zu machen, das kann nur so gemacht werden, weil, nämlich, wenn und so weiter und so weiter. Ja? Und das ist, und Wissenschaft, also das sind immer höhere Stufen von Wissen, und Wissenschaft ist etwas, was über diese Stufe des tradierten Expertenwissens hinaus noch eine eigene darstellt, nach der Auffassung des Aristoteles. Das ist sehr wichtig. Also Wissenschaft ist eine über diese Expertenstufe noch hinaus kultivierte Form des Wissens. Und zwar resultiert die Wissenschaft sozusagen aus einer Analyse und, das kann man jetzt sagen, Korrektur, Zurechtrückung des Expertenwissens von der Art, dass wir dabei auf allerallgemeinste Grundbegriffe für dieses bestimmte Gebiet kommen. Ja, das ist sozusagen der Punkt. Also die Wissenschaft setzt an bei einem Wissen, das schon sprachlich existiert. Die Wissenschaft kommt immer nach einem anderen Wissen. Es gibt keine Wissenschaft nach der Auffassung des Aristoteles, die als Wissenschaft vom Himmel fällt. Das gibt es nicht. Es gibt keine Wissenschaft, die man sich sozusagen aus den Fingern zuzeln kann oder die aus dem Blauen. Also jede Wissenschaft hat schon ein Wissen davor. Und die Entstehung oder die Begründung einer Wissenschaft beruht auf der sozusagen Weiterkultivierung dieses Wissens, das schon vorher da ist. Und diese Weiterkultivierung besteht hauptsächlich darin, dass das durchgegangen und, wie man sagen kann, analysiert wird. Und zwar darauf hin, was die wenigsten allgemeinen Grundbegriffe auf diesem Gebiet sind. Also so kann ich Ihnen nur ein kleines Beispiel geben. Die Wissenschaft der Physik beschäftigt sich mit der natürlichen Bewegung, also mit der Bewegungsregelmäßigkeit der Dinge, sofern die in den Dingern selber ihren Grund haben. Das ist sozusagen der Gegenstand. Und dann kommt er auf einem sehr komplexen und hochinteressanten Weg zu zwei Grundbegriffen. Also sagt die Wissenschaft von der Bewegung ist eine Wissenschaft, die auf zwei Grundbegriffen, nämlich auf den Begriffen Form und Materie, aufbaut. Sie erinnert sich vielleicht an die allererste Stunde dieser Vorlesung, an meine Theorie zurück, die 241er Theorie, nicht 2 for 1. Und so geht das. Also wie das funktioniert, das ist eine sehr, sehr komplizierte Angelegenheit, aber darin besteht eine Wissenschaft, erstens, dass für ein bestimmtes Gebiet, das als sprachliche Überlieferung bereits existiert, solche oberste Grundbegriffe gefunden werden. Und zweitens besteht sie darin, dass dieses sprachliche Gebiet dann von diesen Grundbegriffen aus rekonstruiert wird als ein Zusammenhang von Sätzen, die immer lokal und auch in größere Zusammenhänge in die Form von solchen wissenschaftlichen Syllogismen gebracht werden können. Also der springende Punkt ist, dass natürlich so eine Organisation der Wissenschaft als Sprache in einer Serie von solchen demonstrativen Syllogismen sozusagen eine Utopie ist. Also das, worum es wirklich geht, ist, dass man in lokalen Zusammenhängen sich immer so bewegt. Ja? Aus dieser Auffassung von Wissenschaft ergeben sich zwei, drei sehr wichtige Konsequenzen, von denen die eine oder andere eben von einer entscheidenden Bedeutung, eine entscheidende Bedeutung gewonnen hat in dieser Phase in der Philosophie, christlichen Philosophie des 13. Jahrhunderts. Also, was folgt daraus? Zunächst einmal, also eine Sache, die sich daraus ergibt, ist, dass eine Wissenschaft durch ihre Grundbegriffe definiert wird. Ja, ist das verständlich? Die Organisation des Ganzen ist ja für alle gleich. Also jede Wissenschaft ist ja von der Art, dass der Übergang von einem Satz zum anderen sozusagen immer, also der Begründungszusammenhang, der Zusammenhang der Begründung. Okay, ich fange bei einem anderen Punkt an. Genau. Also der erste Punkt ist, das können Sie sich merken, also das ist ja klar, das ist ja sowieso klar. Ne? Also nachdem die Art des Aufbaus überall gleich ist, ist das, was die Wissenschaft voneinander unterscheidet, sind einfach ihre Grundbegriffe. Und diese Grundbegriffe hängen natürlich davon ab, wovon man ausgegangen ist. Wenn das, wofür man sich interessiert hat, die Bewegung der Naturdinge war, dann wird man auf andere Grundbegriffe kommen, als wenn das, wofür man sich interessiert hat, die Möglichkeit der effektiven Überredung von anderen Menschen gewesen ist. Das kommt auf andere Grundbegriffe. Das ist das, womit wir uns gerade beschäftigen. Aber, jetzt ist mir das schon wieder entfallen, was ich da für eigentlich noch wichtiger gehalten habe. Wenn wir sagen, eine Wissenschaft ist durch ihre Grundbegriffe definiert, dann ergibt sich daraus eine weitere ganz interessante Folge, nämlich, dass im Grunde alle Wissenschaften voneinander verschieden sein müssen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das ist ein Punkt, der in der Rezeption der aristotelischen Wissenschaftstheorie in der christlichen Philosophie des 13. Jahrhunderts dann ein entscheidender Punkt ist. Diese Idee, dass die Wissenschaften voneinander verschieden sind. Jede Wissenschaft hat ihre eigenen Grundsätze. Ja? Wenn es verschiedene Wissenschaften gibt, dann sind die auch ganz verschieden voneinander. Weil sie definiert sind dadurch, dass wir von verschiedenen Ausgangspunkten her von verschiedenen Erfahrungen, von einem verschiedenen Typ von Expertenwissen zu diesen Grundsätzen gekommen sind. Wenn wir einen Grund zu der Annahme haben, dass es für zwei verschiedene Wissenschaften so etwas wie gemeinsame Grundsätze gibt, ja, dann wird das dazu führen, dass wir entweder feststellen, dass diese Grundsätze doch nicht gemeinsam sind oder dass das eine Wissenschaft ist. Das ist natürlich ein Prozess, der auch wirklich stattfindet. Ne? Das ist ein Prozess, der auch wirklich stattfindet, dass man in der Entstehung einer Wissenschaft oft sozusagen Kenntnisse, Expertenwissen aus verschiedenen Gebieten affin sieht, sich zusammenziehen sieht und dann sieht, das ist eigentlich ein und dieselbe Angelegenheit. Aber nach der Auffassung des Aristoteles ist es so, dass es da doch sozusagen eine fixe, sozusagen vorgegebene Trennung der Wissenschaften gibt. Ja, also die Idee ist, dass alle Wissenschaften die gleiche Art von Aufbau haben, aber eine Wissenschaft steht neben der anderen. Da gibt es die Biologie, da gibt es die Physik, da gibt es die Rhetorik, da gibt es die Mathematik und da steht eine neben der anderen. Ja? Jetzt ist noch ein Punkt, der Punkt, der mir vorher schon zweimal sozusagen aus dem Kopf gerutscht ist, also aus dem Kurzzeitgedächtnis. Der Witz beim Nachlassen des Kurzzeitgedächtnisses, kann ich Ihnen sagen, liegt darin, dass die Zeit, in der man was vergessen hat, immer kürzer wird. Von einer Sekunde zur anderen. Ein ganz wichtiger Punkt, den man aber hier auch ganz gut anschließen kann, ist der, dass nach dieser Auffassung des Aristoteles die Wissenschaft eben genau erst dann zu existieren beginnt als eine Wissenschaft. Die Wissenschaft existiert als Wissenschaft erst in dem Moment, wo man diese Grundbegriffe hat. Ja? Das heißt, das ist eine Auffassung von Wissenschaft, in der das, was wir heute Forschung nennen, ja, sozusagen nicht eigentlich zur Wissenschaft dazugehört. Es gehört zwar schon in einem bestimmten Sinn dazu, nämlich insofern es eine Voraussetzung der Wissenschaft ist. Also ohne die Erforschung sozusagen von gewissen Regelmäßigkeiten und von gewissen allgemeinen Gesetzmäßigkeiten und so weiter, kann es keine Wissenschaft geben. Aber die Existenz der Wissenschaft als solcher, sozusagen die Beglaubigung der Wissenschaft als Wissenschaft, die erfolgt erst in dem Moment, wo diese Art von Forschungsarbeit, die uns erklärt hat, dass die Grundprinzipien der Bewegung Form und Materie sind, schon abgeschlossen ist. Und die charakteristische Tätigkeit des Wissenschaftlers als Wissenschaftler, was er macht, wenn er sozusagen in sein Geschäft ist, wenn er seinen Arbeitsmantel anhat und seine Instrumente beieinander hat, ist eigentlich nicht so sehr das Forschen, sondern das Beweisen. Der Wissenschaftler ist nicht der auf der Suche nach irgendwelchen Grundbegriffen ist, sondern der typische Wissenschaftler ist der über die Grundbegriffe verfügt. Das ist nicht der die Grundbegriffe erforscht, das hat er sozusagen schon gemacht, das ist schon geleistet worden, sondern der Wissenschaftler ist der kompetente Mann, der Fragen beantworten kann, weil er über die Grundbegriffe schon verfügt. Und was heißt das nach dem, was wir bisher besprochen haben? Das heißt, dass er imstande ist, auf einem gewissen hinreichend großen Gebiet sozusagen Warum-Fragen sozusagen bis zu ihren Anfängen hin beweisend zu beantworten. Also der Wissenschaftler ist einer, zu dem er geht und sagt, schau, pass auf, da ist was Komisches, kannst du mir das erklären? Und dann erklärt er es. Und zwar erklärt er es nicht einfach aus einem systematisierten Expertenwissen heraus, sondern aus allgemeinsten Begriffen, die sehr, sehr weit entfernt sein können, was dieses unmittelbar interessante Phänomen ausmacht. Also, das sind sozusagen drei, vielleicht können Sie mir helfen, wenn mein Kurzzeitgedächtnis mir jetzt wieder einen Streich spielt, drei wesentliche Charakteristika der Wissenschaftsauffassung des Aristoteles. Erstens, fangen wir von hinten jetzt an, die eigentliche Aufgabe der Wissenschaft ist das Beweisen, nicht das Forschen, obwohl es ohne Forschung keine Wissenschaft gibt. Die Forschung ist der Weg der notwendige Weg zur Wissenschaft. Zweitens, die Wissenschaft ist sozusagen steht in einem Kontinuum mit einem Wissen, das vorwissenschaftlich ist. Es gibt keine Wissenschaft, die sozusagen vom Himmel fällt. Ja? Drittens, die Wissenschaft ist sozusagen, die Wissenschaft beruht auf allgemeinsten Grundsätzen und Grundbegriffen und ist sozusagen ein Begründungszusammenhang, ein großes Stück Sprache, das aus vielen solchen wissenschaftlichen Syllogismen zusammengesetzt werden kann, die einen Begründungszusammenhang herstellen. Naja, und jetzt müssen wir das halt auf nächstes Mal verschieben, die Frage zu beantworten oder uns damit auseinanderzusetzen, was für ein sozusagen Potenzial, was für eine Dynamik diese Theorie sozusagen beinhaltet oder diese Auffassung beinhaltet, wenn man sie auf das Verhältnis von wissenschaftlicher Argumentation und Theologie anwendet. Wie wir das ja kennengelernt haben, spätestens von dieser Auseinandersetzung von Lanfranc und Berengar und dann über den heiligen Anselm, bis dahin als sozusagen eine virulente Frage. Wie verhalten sich sozusagen ein solches begründetes Wissen, wie verhält sich das zum Beispiel zu einem Offenbarungswissen? Steht die Theologie da einfach neben den anderen Wissenschaften? Also da hat man doch das Gefühl, dass dieses, zumindest dieser eine Punkt von der Trennung der Wissenschaft, dass da so eine neben der anderen steht, ein außerordentlich kritischer Punkt ist. Und das werden wir so nächste Woche noch ganz kurz ein bisschen in einem Überblick zu Thomas von Aquin besprechen. Dann sprechen wir noch ein kleines bisschen über ein paar andere Philosophen, die in unserer Linie sozusagen der theoretischen Philosophie da interessant sind, aber wir fangen nächste Woche auch schon an mit diesem Themenschwerpunkt Naturphilosophie. Da geht es dann wieder los mit dieser Schule von Chartres bis aber dann hinein in die Renaissancezeit. Also da möchte ich gerne einen Block machen, der vom frühen Mittelalter, spätantike Wurzeln, frühes Mittelalter, quasi bis zu Galilei dann geht. Also für heute danke.